Einen wunderschönen guten Abend, auch an die, die zu Hause sind oder auf dem Bildschirm das verfolgen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich würde gerne zu Beginn beten und dann haben wir noch eine kurze Ansage. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir, dass du der bist, der du bist. Dass wir dir vertrauen können. Dass wir mit all den Dingen zu dir kommen können, die uns beschäftigen, die uns belästigen, die uns vielleicht stören. Und danke, dass du da bist und dass du uns mit offenen Armen empfängst. Und so wollen wir jetzt auch weiterhin für Frieden beten, gerade in der Ukraine und in dem Krieg da, für die Menschen da vor Ort. Schenke du deinen Frieden, Herr. Danke einfach, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du einfach darüber stehst. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass du da einen schnellen Frieden bringst, aber auch einen Frieden, oder vielmehr beten wir noch darum, dass es ein Friede, der viel tiefer geht, der dein Friede ist, der den Verstand der Menschen übersteigt und dass sie verstehen und erkennen, wer du bist. Darum beten wir auch. Und so wollen wir dich jetzt auch bitten, wenn wir uns heute wieder in dein Wort hinein vertiefen wollen, dass du uns da einfach unsere Ohren, unsere Herzen aufmachst, dass wir auf dich hören, dir zuhören und verstehen, wer du bist. Danke, dass du hier bist. Amen. Ja, bezüglich dem Ukraine gab es jetzt verschiedene E-Mails und Projekte, die man unterstützen kann. Und ein Projekt wollte mein Papa kurz vorstellen, das macht er jetzt ganz kurz, weil das doch dringend ist, sage ich es mal so.
Ja, schönen guten Abend. Es geht um die Sache in Ukraine und vielmehr um die Flüchtlinge. Es gibt viele Organisationen, die versuchen jetzt etwas zu helfen und so ist auch einer bekannt, ich weiß nicht mal, wie der heißt. Früher hießen die Lebendige Hoffnung, ja. Und die haben Kontakt mit den Christen in Rumänien. Und so ist es, dass diesen kommenden Freitag geht ein Transport mit Sachen dahin. Und die rufen auf, einfach Sachspenden zu sammeln. Matratzen, Decken, Bettbezug, Kissen, Hygieneartikel, Kleider, um da den Bedürftigen, die sagen, Tausende kommen dahin. Und die, da auch die Christen vor Ort, die wollen versuchen, auch ihrerseits etwas zu machen und auch so zu helfen. Ja, und weil ich den Anruf bekommen habe, sage ich, sollen die Sachen zu mir kommen, heute und morgen, dann ist der Schluss. Und ich würde das in Empfang nehmen und dann würden wir das weiterleiten und Freitag ist der LKW schon weg. Ich glaube, ja, richtig. Es ist gewünscht, ja, Sachen, die wirklich gut sind, ja, nicht einfach so, ja, ich brauche nicht mehr entsorgen, sondern gute Sachen und die Matratzen, es ist gewünscht, dass es Schaumstoffmatratzen sind, die nicht nur schwer sind. Ja. Das ist ja auch, wenn man eine Masse ist, dann auch ein Gewicht. Ja, wie man es macht. Ja, sei es Sack, sei es Karton. Okay, Dankeschön.
Ja, nutzt diese Chance. Wie gesagt, es ist kurzfristig und daher haben wir als Gemeinde ein anderes Projekt, was wir, also nicht ein anderes Projekt, sondern wir werden es anders machen als Gemeinde, aber wir ermutigen jeden als Privatmensch, nutzt diese Möglichkeit, das zu machen. Genau, wir als Gemeinde wollen dann am 13. März eine Geldspende sammeln. Also keine Sachspende, sondern eine Geldspende. Das werden wir dann am 13., werden wir auch Sonntag nochmal ansagen, dass das dann der nächste Woche Sonntag, würden wir dann eine Geldspende einsammeln für die Flüchtlingsarbeit oder die Arbeit um dem ganzen Geschehen herum. Ne? Das ist ja, wie gesagt, das geht jetzt nach Rumänien, es gibt Projekte in Polen, in wo auch immer, da werden wir das unterstützen. Gut, so viel dazu. Kommen wir heute nun zu 3. Mose. Heute haben wir das letzte Kapitel, 3. Mose 27. Es ist aber nicht die letzte Bibelstunde, sondern diese Bibelstunde sollte eigentlich im April kommen. Also ich war eingeplant im April, der Termin im April passte mir eigentlich nicht. Und dann schrieb ich Viktor, kannst du das gerne verschieben? Und er sagt, ja, ich gucke mal, was ich machen kann. Und dann letzte Woche, krankheitsbedingt, konnte jemand nicht da sein für heute. Und dann sagt er, Eduard, können wir das vorziehen? Dachte ich mir, gut, dann machen wir das so, ja. Und daher sind wir heute in Kapitel 27, das letzte Kapitel. Und nächste Woche geht es dann wieder weiter und werden dann auch da zügig vorangehen. Ich habe mal eine Frage an euch. Hat jemand Gott schon mal ein Gelübde gemacht? Ja, ein schweres Wort. Oder ein Versprechen. Und gesagt, Gott, ich gebe dir ein Versprechen, wenn... Keine Ahnung, was passiert oder was auch immer. Hat das schon mal jemand so ganz? Ja, super. Bei der Bekehrung? Ja, nicht bei der Bekehrung, sondern so was anderes. Jetzt so für eine ganz spezielle Sache. Jetzt wäre meine nächste Frage, hast du es auch eingehalten? Ja, manchmal ist das so, Gott, wenn das jetzt kommt, dann kriegst du, alles würde ich jetzt nicht sagen, aber dann mache ich das und das. Und dann ist es passiert. Und dann wäre jetzt meine Frage, hast du es auch gemacht? Oder hast du dich dran gehalten an deinem Gelübde, an deinem Versprechen, das du gehalten hast? Und genau darum geht es heute unter anderem in Kapitel 27. Lass uns mal die ersten zwei Verse lesen. Ich lese aus der Elberfelder. 3. Mose 27, 1 und 2. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israels und sage zu ihnen, wenn jemand ein besonderes Gelübde leiste, dann sollen die Personen für den Herrn nachfolgende Schätzung berechnet werden. Also es geht darum, dass jemand ein besonderes Gelübde abgegeben hat. Jetzt stelle ich mir als erstes die Frage, Gelübde ist ja so ein schön kananäisches Wort, wie man das sagen würde, ja, das habe ich jetzt in meinem Alltag, gebrauche ich das Wort nicht so gewöhnlich. Und würde ich jetzt die jungen Leute vielleicht fragen, was bedeutet Gelübde, würde wahrscheinlich erstmal so ein bisschen rumdrucksen. Ne? Also was ist ein Gelübde? Es ist ein Versprechen, das man aus Dank oder durch Dank ausspricht. Es ist etwas, was man sagt, ich gebe etwas Besonderes oder ich verspreche etwas Besonderes zu tun oder ich gebe etwas Besonderes ab, wenn etwas passiert, ein Versprechen. Dieses Gelübde, was wir hier, wovon hier in 3. Mose steht, wurde nicht gefordert. Also Gott sagt nicht, ihr müsst mir ein Gelübde abgeben, sondern das Gelübde war etwas, was freiwillig gemacht wurde. Gefordert wurden gewisse Opfer. Das war Pflicht. Es gab gewisse Opfer, die waren freiwillig. Und genauso auch ein Gelübde. Ein Gelübde, ein Versprechen, war etwas, was freiwillig war und nicht gefordert wurde. Wenn man aber ein Gelübde ausgesprochen hat, dann galt es auch. Und man konnte es nicht wieder so leicht rückgängig gemacht werden. Lass uns mal, ich werde heute ein bisschen springen in der Bibel, lass uns mal mitblättern. In 1. Samuel 1. Das ist immer gut, wenn man ein Lesezeichen hat. Und dann kann man bei 3. Mose reinlegen. Ja, die sind auch wirklich schön geworden. Und dann kann man ganz schnell wieder zurückblättern. 1. Samuel 1, die Verse 10 und 11. Wir lesen von Hannah. Die Geschichte ist wahrscheinlich recht bekannt. Und sie war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meinen Gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und nach deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Also das war hier ein Gelübde. Von Hannah wurde es nicht gefordert. Sie ging zum Beten und sie war wirklich verzweifelt. Und sie hat dem Herrn ein Gelübde gegeben und sagt, wenn du mir einen männlichen Nachkommen gibst, dann werde ich ihn, wie steht das hier, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Das heißt, sie sagt, sie betet um einen Sohn und sie sagt, wenn ich den Sohn bekomme, dann werde ich ihn dir weihen. Ich werde ihn dir quasi abgeben. Und nicht auf eine Zeit, sondern alle Tage seines Lebens. Das Versprochene gehörte dann Gott, komplett. Und wenn wir dann die Geschichte von Samuel sehen, da merken wir, Samuel ist nicht bei seiner Familie aufgewachsen. Ab einem gewissen Alter, meistens, wenn sie dann irgendwie entwöhnt waren oder trocken waren oder laufen konnten oder lesen konnten, also ab einem gewissen Alter, hat Hannah ihn dann dem Tempel abgegeben, an den Priester da, und er hat in dem Tempel gedient. Das heißt, der Sohn war nicht mehr für Hannah verfügbar. Der gehörte Hannah nicht mehr. Er konnte zu Hause nicht mehr helfen, weil sie hat ein Gelübde abgegeben. Und das Gelübde war, dass sie ihren Sohn dem Herrn abgibt für seinen Dienst. Und genau darum geht es auch jetzt hier in 3. Mose. Wenn jemand ein Gelübde abgibt über eine Person, dann gehört dieses Gelübde, dann gehört dieses Versprechen Gott. Wollte man es dann doch wieder zurückhaben, dann musste man dafür bezahlen. Also Hannah konnte nicht sagen, du Herr, ich habe mir das doch nochmal anders überlegt und hier, das Haus ist mir doch zu groß und das Feld muss bestellt werden, kann Samuel nicht doch zurückkommen? Dann sagte der Herr, nee, du hast ein Gelübde abgegeben und wenn du es jetzt doch haben willst, dann musst du dafür bezahlen. Dann musst du etwas damit zahlen. Das war kein Handel mit Gott, dass Gott sagt, komm, hier, ich mache hier Menschenhandel. So war das nicht gemeint, sondern die Möglichkeit, dass der Besitz wieder einem selbst gehören kann. Also selbst wenn Hannah jetzt wirklich es ihr wirklich schlecht geht und sie sagt, ich kann nicht mehr und ich brauche jetzt doch meinen Sohn wieder, dann hatte sie die Möglichkeit, bevor sie dann vielleicht in Armut oder in was auch immer verfällt, das wieder zurückzunehmen. Es war die Möglichkeit, dass der Besitz wieder zurückgegeben oder zurückgeholt werden kann und somit nicht mehr Gott gehört oder für Gottes Zwecke eingesetzt wird. Je nachdem, was es für ein Gelübde war, ein Versprechen war, gab es einen bestimmten Preis. Und damit wurde auch klar, wenn ich ein Gelübde abgebe oder leiste, dann war dem Person auch hoffentlich klar, was es bedeuten würde, wenn sie es wieder zurückkaufen wollen würden. Das heißt, Hannah hat wahrscheinlich nicht einfach so gebetet, und Herr, schenk mir bitte einen Sohn, und wenn ich einen Sohn bekomme, dann kriegst du ihn auch, dann spreche ein Gelübde. Und dann bekommt sie, war doch nicht so ernst gemeint, das Gebet, Also sie wusste ganz genau, bei dem Gebet wusste sie ganz genau, wenn ich dieses Gelübde ausspreche, wenn ich meinen Sohn dem Herrn abgebe und ich ihn doch wieder zurückhaben will, dann kommen diese und diese Kosten auf mich zu. Und so war es ein bestimmter Preis, der festgelegt war, und jedem war klar, was auf ihn zukommt, wenn er sein Gelübde doch nicht einhalten wollte und er das Versprechen quasi wieder zurückhaben wollte. Und so gibt es jetzt verschiedene Gelübde oder für verschiedene Dinge. Ja, wir lesen gleich von Menschen, wir lesen später von Vieh und wir lesen von Haus und Feld. Da gab es dann, je nachdem, was du gelobest oder was für ein Versprechen du abgegeben hast, dementsprechend hat sich dann auch der Preis gerichtet, um es wieder zurückzukaufen. Lass uns die Verse 3 bis 8 lesen. Wenn deine Schätzung einem Mann von 20 Jahren bis zu 60 Jahren betrifft, dann sei deine Schätzung 50 Schekel Silber nach dem Schekel des Heiligtums. Wenn es eine Frau ist, dann sei die Schätzung 30 Schekel. Und wenn es von 5 Jahren bis zu 20 Jahren ist, dann sei deine Schätzung einer männlichen Person 20 Schekel und einer weiblichen 10 Schekel. Und wenn es von einem Monat bis 5 Jahren ist, dann sei die Schätzung einer männlichen Person 5 Schekel Silber und die Schätzung einer weiblichen 3 Schekel Silber. Und wenn es von 60 Jahren und darüber ist, dann sei die Schätzung, wenn es eine männliche Person ist, 15 Schekel und für eine weibliche 10 Schekel. Und wenn der das Gelübde getan hat, zu arm ist für die Schätzung, dann soll man ihn vor den Priester stellen und der Priester soll ihn schätzen nach dem Verhältnis dessen, was die Hand des Gelobten aufbringen kann, soll der Priester ihn schätzen. Also wir sehen hier, wenn jemand eine Person dem Herrn weiht, so wie es Hannah gemacht hat, dann gehörte sie Gott komplett. Würde sie ihn doch zurückhaben wollen, würde sich der Preis ändern, je nach Alter bzw. Geschlecht. Und dabei ging es nicht um die Wertigkeit, dass man sagt, naja, ein Baby ist nicht so viel wert wie ein kräftiger Mann oder eine Frau ist weniger wert als ein Mann. Darum ging es, es geht nicht um eine Wertigkeit, sondern es ging um Arbeitsfähigkeit. Ein Mann kann, wie wir das meistens kennen, doch schwerere Arbeiten ausführen als eine Frau. Zwischen 20 und 60 war man damals als normal arbeitsfähig, also damals gab es die Rente mit 60, heute ist es ja unüblich, vielleicht ist die Rente mit 67 unbiblisch? Nein, nicht. Also, falsche Frage. Also, die sind damals mit 60 in Rente gegangen, wobei ich nicht genau weiß, wie die Rente damals aussah. Also, sicherlich kann ich mir vorstellen, dass sie noch weiterhin gearbeitet haben und für sich selbst gesorgt haben. Aber wir sehen, dass es gab halt Babys, die schon gegeben wurden, bis 5 Jahren hatte man einen Preis, 5 bis 20, 20 bis 60 und 60 plus. Und da gab es dann halt immer wieder eine Rechnung, die man zu bezahlen hat. Gehen wir jetzt mal von einem Mann aus, zwischen 20 und 60, für den musste man 50 Schekel Silber bezahlen, um ihn quasi aus dem Gelübnis wieder herauszulösen oder herauszukaufen, um ihn wieder zurückzuholen. 50 Schekel Silber entsprachen ungefähr 50 Monatslöhnen. Also eine recht hohe Summe. 50 Monatslöhne sind wie viele Jahre? 4? Ein bisschen mehr als 4 Jahre. Das heißt, quasi das Vierfache an deinem Jahresgehalt sozusagen musstest du zahlen, um einen, den du gelobt hast, wieder zurückzuholen. Da sehen wir, dass so ein Gelübnis, ein Gelübde nicht so leicht auf die Schulter zu nehmen ist. Ja, wenn du ein Gelübnis abgegeben hast, dann war es wirklich ernst. Dann gehörte diese Person Gott. Und wenn du sie doch haben wolltest, dann musste man einen recht hohen Preis zahlen. Das war wohl auch als Abschreckung vor leichtfertigen oder leichtsinnigen Gelübden vielleicht auch, damit die sagten, ja gut, nicht, dass jemand das einfach so mal im Nebensatz mal schnell ein Gelübde sagt und dann, naja, kostet mich auch nichts, um das wieder zurückzumachen, sondern wenn du ein Gelübde gemacht hast, dann war das wirklich verbindend und es war rechtskräftig. Jeder hatte aber die Chance gehabt, es wieder zurückzuholen. So, 5 Jahresgehälter sind jetzt, oder 4 Jahresgehälter sind jetzt nicht gerade wenig. Auch da gab es Leute, die nicht so reich waren. Und wenn sie es doch haben wollten und diese Summe nicht zahlen konnten, dann hatten das die Priester zu entscheiden, wie viel Rabatt er dann bekommt. Damit jeder die Chance hat, quasi oder auch nicht verarmt sozusagen oder nicht in eine Situation kommt, wo er vielleicht, die nicht gut ist. Also jeder hatte die Chance gehabt, aber der Preis war recht hoch. Kommen wir zur nächsten Gruppe. Lesen wir Vers 9 bis 13. Und wenn es Vieh ist, von dem man dem Herrn eine Opfergabe darbringt, dann soll alles, was man dem Herrn davon gibt, heilig sein. Man soll es nicht auswechseln und nicht vertauschen. Ein Gutes gegen ein Schlechtes oder ein Schlechtes gegen ein Gutes. Und wenn man dennoch Vieh gegen Vieh vertauscht, dann soll es selbst heilig bleiben. Das Eingetauschte aber wird heilig werden. Wenn es aber irgendein unreines Vieh ist, von dem man dem Herrn keine Opfergabe darbringt, dann soll man das Vieh vor den Priester stellen. Und der Priester soll es schätzen, ob es gut oder schlecht ist. Nach der Schätzung des Priesters, so soll es sein. Wenn man es aber unbedingt wieder einlösen will, dann soll man zu der Schätzung ein Fünftel hinzufügen. Also wir sehen, auch Tiere konnte man geloben oder über ein Gelübde aussprechen. Und man konnte über jedes Tier ein Gelübde sprechen. Also es musste nicht rein sein. Es konnte auch ein unreines Tier sein, was du sagst, ich weihe es dem Herrn, das ist ein Gelübde, und ich gebe dieses Tier ab. Und das Tier ist dann quasi für den Dienst des Herrn, für die Priester, wie auch immer, soll das dann dienen. Ja? Vielleicht gab es so Arbeitstiere, die man nicht opfern durfte. Ja, wir lesen zum Beispiel nicht von Pferden, sondern wir lesen von Schafen und Lämmern, die man opfert, aber nicht von Pferden. Aber sicherlich hatten die auch Pferde oder Kamele gehabt oder so, als Arbeitstiere. Auch die konnte man als Versprechen abgeben, aber die durfte man nicht opfern. Das heißt, wenn du ein Schaf gegeben hast, ein erstgeborenes, ein fehlerfreies Schaf, dann konntest du es auch nicht zurückkriegen, weil das war ja rein. Das war dem Herrn geopfert, das war dem Herrn geweiht und das konnte man nicht zurückholen. Aber ein, sage ich jetzt mal als Beispiel, ein Kamel, das konnte man wieder zurückkaufen. Dann gab es halt einen Preis, den man dafür bezahlen musste, nach der Schätzung des Priesters. Also der Priester hat das dann eingeschätzt, wahrscheinlich wie groß, wie kräftig, was auch immer es für einen Dienst getan hat. Und dann durfte man das wieder zurückkaufen. Wollte man es dennoch wiederhaben, dann musste man den Preis des Priesters zahlen. Und dann ist es ganz interessant, was ich hier fand. Man sollte noch 25% mehr zahlen. Vers 13, dann soll man zu der Schätzung ein Fünftel hinzufügen. Da kam bei mir irgendwann mal eine Lampe ist bei mir aufgegangen. Kommt euch das auch bekannt vor? Ein Fünftel hinzufügen? Lesezeichen wieder reinlegen, zurückblättern. 3. Mose 5. Da hatte ich nämlich auch die Bibelstunde gehabt und da habe ich darüber gesprochen. 3. Mose 5, da geht es um das Schuldopfer. Vers 16. Und worin er an den Heiligen gesündigt hat, soll er erstatten und ein Fünftel davon noch hinzufügen und es dem Priester geben. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken und dem Widder des Schuldopfers und es wird ihm vergeben werden. Wir lesen Vers 24. Da geht es darum, wenn man sich an einer Person versündigt. Gerade eben war das an heiligen Sachen. Und Vers 24 geht es darum, dass man sich an einer Person verschuldigt hat. Und da steht, oder etwas von all dem, worüber er falsch geschworen hat, und er soll es erstatten nach seiner vollen Summe und ein Fünftel davon noch hinzufügen. Wem es gehört, dem soll es gegeben am Tag seines Schuldopfers. Also hier in diesem Fall ging es darum, man hat sich an einer Person verschuldigt, und dann musste man quasi die volle Summe bezahlen und noch ein Fünftel dazugeben, quasi als Erstattung oder als Strafe, würde man fast sagen. Wie so ein Strafzettel, den man noch zusätzlich zahlen muss. Ja, man muss dann die Parkgebühren zahlen und dann nochmal die Strafzettel zahlen. Man zahlt quasi doppelt. Und hier ist das auch, wenn es ums Vieh geht, es gehört Gott. Und Gott sagt, wenn du es wiederhaben willst, dann kannst du es zur vollen Summe bezahlen, aber noch ein Fünftel hinzufügen. Wer ein Gelübde geleistet hat und es wiederhaben will, der zahlt quasi Gott eine Entschädigung, würde ich das jetzt so pauschal sagen oder so salopp sagen. Warum? Weil es Gottes Eigentum war. Es gehört Gott. Und das kann man nicht eins zu eins wiederkaufen oder zurückkaufen. Es entsteht ein Schaden und daher auch diese 25%, die man dann mehr zahlen musste. 20, Entschuldigung, 25 ist Viertel, ne? 20%, aber jetzt habe ich irgendwie falsch in meinem Skript. 20%, Entschuldigung, 20% mehr zahlen, weil das quasi... wird behandelt, als ob man Gott quasi einen Schaden hinzugefügt hat, was natürlich nicht wirklich geht. Aber Gott sagt, ein Gelübde, das du leistest, wenn du das wieder zurückholen willst, dann bitte ich darum, dass auch ein Mehrkosten gezahlt wird. Das gilt auch bei dem folgenden Fall. Wir lesen die Verse 14 bis 25. Und wenn jemand sein Haus als etwas Heiliges für den Herrn heiligt, dann soll es der Priester schätzen, ob es gut oder schlecht ist. Wie der Priester es schätzt, so soll es feststehen. Und wenn der Heiligende sein Haus einlösen will, dann soll er das Fünftel des Geldes der Schätzung darüber hinaus hinzufügen und es soll ihm gehören. Und wenn jemand vom Feld seines Eigentums dem Herrn etwas heiligt, dann soll die Schätzung nach dem Verhältnis seiner Aussaat sein. Ein Homer Geste Aussaat für 50 Schekel Silber. Wenn er vorm Jubeljahr an sein Feld heiligt, so soll er gemäß der Schätzung feststehen. Wenn er aber nach dem Jubeljahr sein Feld heiligt, dann soll der Priester ihm das Geld berechnen nach dem Verhältnis der Jahre, die bis zum Jubeljahr übrig sind. Das soll dann von der Schätzung abgezogen werden. Wenn aber der Heiligende das Feld unbedingt wieder einlösen will, dann soll er das Fünftel des Geldes deiner Schätzung darüber hinaus hinzufügen und es soll ihm verbleiben. Wenn er aber das Feld bis zum Jubeljahr nicht einlöst oder er das Feld an einen anderen Mann verkauft, kann es nicht wieder eingelöst werden. Und das Feld soll, wenn es im Jubeljahr frei ausgeht, für den Herrn heilig sein wie ein gebanntes Feld. Es soll dem Priester als Eigentum gehören. Und wenn er ein von ihm gekauftes Feld, das nicht zum Feld seines Eigentums gehört, dem Herrn heiligt, dann soll ihm der Priester den Betrag der Schätzung berechnen bis zum Jubeljahr. Er soll die Schätzung am gleichen Tag als etwas für den Herrn Heiliges entrichten. Im Jubeljahr soll das Feld wieder an den kommen, von dem er es gekauft hat, an den, dem das Land als sein Eigentum gehörte. Also hier geht es jetzt um Haus und Feld. Und mit dem Feld, ein Feld ist quasi noch viel wertvoller als ein Haus. Weil mit dem Feld hat man ja sozusagen von dem Feld und mit dem Feld hat man ja gelebt. Und daher diese speziellen, diese speziellen Vertragsverhältnisse bezüglich des Jubeljahrs. Also das Jubeljahr war ja dann, wenn man etwas gekauft hatte, spätestens im Jubeljahr, alle 50 Jahre waren das, ging das wieder zurück. Wenn du es quasi dem Herrn gegeben hast, sagst, Herr, nimm mein Feld für deinen Dienst, dann gehört es dem Herrn. Willst du es wiederhaben, dann gab es dann gewisse Dinge, die hier erwähnt werden. Darauf will ich aber heute jetzt nicht mehr so stark eingehen. Dann gibt es noch etwas, eine Gruppe, worüber man kein Gelübde sprechen kann. Also es gab Dinge, über die man kein Gelübde sprechen konnte. Und das lesen wir jetzt in Vers 26 bis 29. Nur das Erstgeborene unter dem Vieh, das als Erstgeburt dem Herrn gehört, das soll kein Mensch heiligen. Sei es ein Rind oder ein Schaf, es gehört dem Herrn. Wenn es aber von unreinem Vieh ist, dann soll man es auslösen nach der Schätzung und sein Fünftel darüber hinzufügen. Und wenn es nicht ausgelöst wird, dann soll es verkauft werden nach der Schätzung. Jedoch alles Gebannte, das jemand für den Herrn mit dem Bann belegt, von allem, was ihm gehört, von Mensch oder Vieh oder vom Feld seines Eigentums, das darf nicht verkauft und nicht eingelöst werden. Alles Gebannte ist dem Herrn hochheilig. Alles Gebannte, das an Menschen mit dem Bann belegt wird, darf nicht ausgelöst werden, es muss getötet werden. Hier geht es um eine Gruppe von Dingen, die sowieso dem Herrn gehören. Ja, deine Erstgeburt, das erste Tier, das gehörte sowieso schon dem Herrn. Du kannst jetzt nicht sagen, ich gebe hier dieses Schaf, was sowieso dir gehört, gebe ich dir als Gelübde. Sagt Gott, das ist auch irgendwie unlogisch, das gehört sowieso schon ihm. Deswegen kann man über sowas nicht ein Gelübde aussprechen. Oder etwas Gebanntes, wo Gott sagt, da lege ich ein Bann drauf, das heißt, das soll keinem gehören, es gehört mir. Und auch dieses gehört dem Herrn und darüber konnte man auch kein Gelübde sprechen. Dann gab es hier noch eine Kleinigkeit bezüglich einem unreinen Vieh. Wenn es dann doch quasi dem Herrn gehört, kann es nicht ausgelöst werden, es muss dann getötet werden, aber nicht Menschen. Genau, das dazu. Also wir sehen hier, ein Gelübde auszusprechen, war etwas, was Gott sehr, sehr ernst genommen hat. Es war nicht gefordert, es war nicht etwas, wo Gott sagt, jedes Jahr musst du mir ein Gelübde geben, sondern es sollte wirklich freiwillig sein. Und wenn du es freiwillig gemacht hast, dann ist Gott da ganz konsequent. Wir lesen das hier im Vers 28 am Ende, alles gebannt ist dem Herrn hochheilig. Das heißt, es ist so super heilig, da kannst du nicht sagen, ja, ich nehme es wieder zurück. wenn man etwas dem Herrn heiligt, wenn man etwas absondert dem Herrn, wenn man dem Herrn etwas abgibt, dann ist es ihm heilig. Dann damit können wir nicht verfahren, wie wir wollen, wie wir gerade lustig sind, sondern es gehört Gott. Der Besitzer ist Gott. Und da macht er dem Volk klar, wenn man ein Gelübde ausspricht, dann ist es etwas Heiliges, etwas, was ihm gehört. Und damit durfte man nicht spaßen. Und daher auch oft dieser recht hohe Preis, wenn man dann doch aus Versehen ein Gelübde gemacht hat. Zum Beispiel lesen wir bei dem Vieh, man sagt, ich gebe dir dieses und dieses Vieh. Ja, sagen wir mal, das dritte Kind von der Kuh oder von dem Schaf, das gebe ich dir. So, dann bist du dann zum Priester gegangen, hier, ich habe ein Gelübde geleistet, das ist das Schaf. Kommst du zu Hause an und merkst, oh, das war das vierte, nicht das dritte. Du hast das falsche Vieh abgegeben. Ja, dann lesen wir, das solltest du nicht vertauschen. Also, du hast ja gesagt, das dritte gibst du ab, hast aber das vierte abgegeben, also nimmst du das dritte, gibst es auch ab. Sagst, ich habe mich vertauscht, aber es ist heilig, deswegen gebe ich jetzt quasi zwei Schafe ab, obwohl ich versehentlich das falsche abgegeben habe, man durfte es nicht eintauschen. Also wir sehen, ein Gelübde ist etwas wirklich Heiliges, was nicht gefordert wird, aber wenn man es macht, dann musste man auch sehr, sehr konsequent damit umgehen. Kommen wir jetzt noch zu den letzten vier Versen, beziehungsweise lesen wir erstmal nur die letzten drei Versen und da geht es um den Zehnten. Die Verse 30 bis 33. Und der ganze Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Es ist dem Herrn heilig. Wenn aber jemand von seinen Zehnten irgendetwas einlösen will, dann soll er sein Fünftel hinzufügen. Und der ganze Zehnte von Rindern und Schafen, von allem, was unter dem Stab vorüberzieht, das Zehnte soll für den Herrn heilig sein. Man soll nicht untersuchen, ob es gut oder schlecht ist, und darf es nicht vertauschen. Wenn man es dennoch irgendwie vertauscht, wird es selbst heilig bleiben. Das Eingetauschte aber wird heilig werden, es darf nicht eingelöst werden. Also auch hier sehen wir, man hat den Zehnten abgegeben und man durfte nichts eintauschen. Falls man doch was eintauschen will, dann wurde das Eingetauschte auch behalten, weil es ja auch schon heilig war. Hier wird zum ersten Mal ein Zehnter eingefordert. Das erste Mal, dass es verpflichtend war. Bisher wurde der Zehnte nicht erwähnt, aber er war schon da. Also man gab schon Opfer, man gab schon aus Dank dem Herrn. Aber das hatte man früher schon gegeben, aber der Zehnte war bisher noch nicht erwähnt. Das lesen wir hier zum ersten Mal. Der Zehnte galt dem ganzen Besitz, egal ob gesund oder nicht. Wir lesen hier von, was unter dem Stab vorüberzieht. Also da hatte der Hirte zum Beispiel dann die Schafe da seinen Stab gehalten und er wusste, er hat 100 Tiere, ne? Das 100. hatte er gesucht, wieder gefunden. Also wusste er, 10 Tiere gehören dem Herrn. Und dann hat er seinen Stab hingehalten, bei 10 abgezählt oder bei 90, je nachdem, wie er gezählt hat. Und die anderen 10, die gehörten dem Herrn. Da sollte er jetzt nicht unterscheiden, was da hinkt oder was da lahmt oder was da kräftig aussieht oder nicht kräftig aussieht. Ein Zehntel gehörte dem Herrn. Das war verpflichtend, gesund oder nicht gesund, unrein oder nicht rein. Es sollte Gott gehören. Da sollte er nicht aussortiert werden, da sollten nicht irgendwie die starken Tiere ausgetauscht werden und schwache hinzugefügt werden oder andersrum. Es sollte einfach ein Zehntel sein. Hast du was einen Ertrag gehabt von deinem Feld, nimm ein Zehntel weg. Ob es faul ist, ob es gesund ist, wie auch immer, es gehörte dem Herrn. Auch heute ist es weit verbreitet, dass man 10% spendet. Wird oft gerade an diesen Zehnten angelehnt. Jedoch habe ich mich damit mal länger beschäftigt und ich habe festgestellt, Geben im Alten Testament war mehr oder weit mehr als nur 10%. Genau, der Zehnte wurde ja hier vorgeschrieben. Vorher gab es aber schon andere Abgaben, die man gemacht hat. Wir haben von freiwilligen Opfern gelesen, wir haben von verpflichtenden Opfern gelesen. Das waren ja alles das beinhaltete ja nicht den Zehnten. Wenn wir jetzt die ganzen Opfergaben hinter uns haben, das war nicht ein Opfer von deinem Zehnten, sondern den Zehnten hast du abgegeben. Und dann hattest du noch die Opfer zu geben, die vorgeschrieben waren, beziehungsweise konntest du noch freiwillig opfern, zusätzlich zu dem Zehnten, das du ja schon abgegeben hast. Diese Regelung, diese 10%-Regelung war nicht einmalig im Volk. Auch viele andere Völker haben oft den Zehnten gegeben für ihre Gottheiten, was auch immer. Da die Zahl früher, habe ich mal in einem Kommentar gelesen, ein Symbol der Vollständigkeit war. Also es war üblich, dass man 10% gegeben hat, was die Menschen wahrscheinlich schon lange vor dem Gesetz abgegeben haben. Erst hier in 3. Mose wird der Zehnte vorgeschrieben, beziehungsweise in 4. Mose 18 wird er nochmal wiederholt. Also sowohl Kain und Abel, Noah und Abraham opferten ein Opfer, weil es Gott ihnen befohlen hatte. Also das Opfer, das war befohlen, aber es war nicht immer 10%, sondern es war immer ein Teil von dem, was sie gerade hatten. Und ab jetzt hier in 3. Mose wird das dann vorgeschrieben. Wofür? Es wurde abgegeben für die Leviten. Da die Leviten selbst kein Land hatten, sondern die waren dafür zuständig, für die Arbeit an der Stiftshütte, konnten sie auf dem Feld nicht arbeiten, weil sie ja in der Stiftshütte gearbeitet hatten, konnten sie auch kein Einkommen generieren, beziehungsweise sich nicht um die Tiere kümmern. Das heißt, jedes Volk, jeder, der nicht in der Stiftshütte arbeitete, der kein Levit war, hat quasi ein Zehntel abgegeben und somit konnten die Leviten dann versorgt werden. Das war vorgeschrieben. Das ist quasi wie Steuern heutzutage. Ja? Du guckst auf deine Abrechnung, du kannst machen, was du willst, das Ding geht einfach weg, Lohnsteuer, was auch immer. Ja, das ist einfach festgeschrieben. Da kannst du nicht diskutieren. So auch damals konnte man eigentlich nicht darüber diskutieren. 10% waren festgeschrieben, nicht mehr und nicht weniger. Wer den Zehnten nicht bezahlte, der beraubt Gott. Da komme ich später nochmal zu. Warum? Weil der Zehnte ihm gehört. Es war ihm heilig. Wir lesen hier Vers 30, und es ist dem Herrn heilig. Das heißt, es steht hier nicht, und der Herr hätte es gerne, wenn es gehen würde und wenn dein Monat gut war, sondern es ist ihm heilig. Es ist ihm abgesondert. Es gehört ihm. Wir haben da gar keinen Anspruch drauf. Wenn wir weiterlesen in den Büchern Mose, finden wir im 5. Buch Mose, zwischen den Kapitel 10 und 18, einen weiteren Zehntel, den man geben kann. Dieser Zehnte galt der gemeinschaftlichen oder den gemeinschaftlichen Gottesdienste, förderte die Einheit und Gemeinschaft. Also man hatte dann gewisse Feste zusammen gefeiert und jeder hat einen weiteren Zehnten mitgebracht und ihn gemeinsam verspeist. Also das gehörte auch dazu. Wenn es dann Feste gab, dann hat man sie gemeinsam geopfert und auch davon gegessen. Aber auch das war etwas zusätzlich zu dem ersten Zehnten. Also wir sind jetzt schon bei 20%. In 5. Buch Mose 14, 28 und 29, das können wir jetzt mal lesen. 5. Mose 14. Am Ende von 3 Jahren sollst du den ganzen Zehnten deines Ertrags von jedem Jahr aussondern und ihn in deinen Toren niederlegen. Und der Levit, denn er hat keinen Anteil noch Erbe mit dir, und der Fremde und der Waise und die Witwe, die deinem Toren wohnen, sollen kommen und essen und sich sättigen, damit der Herr, dein Gott, dich in allen dein Werk, deine Hand, was du tust, segnest. Also hier ging es von einem Zehnten innerhalb von 3 Jahren. Also nicht 10%, sondern du hast 3 Jahre Zeit gehabt, quasi einen dritten Zehnten abzugeben. Es galt den Armen und den Witwen und auch dem Levit hatte sich davon ein wenig ernährt. Also 3,3%, so, also circa 3% kam noch zusätzlich dazu von den 10%, die dem Herrn gehörten, 10%, die der Gemeinschaft gehörte sozusagen, die man da verspeist hatte, musste man noch weitere 3% jedes Jahr in den Toren abgeben, damit die Witwen und Waisen davon leben können. Also von den bekannten Zehnten, den wir so kennen aus dem Alten Testament, sind wir jetzt schon bei 23,3%, was man so jährlich spendet. Genau, das waren 23%, die vorgeschrieben waren. Da kannst du nicht sagen, ich verhandle jetzt mit dem Priester, sondern das war eine Vorgabe, da kamst du nicht drum rum. Weiter gab es noch weitere Vorgaben, die auch deinen Ertrag schmälerten. Zum Beispiel, den Rand des Feldes durftest du nicht abernten. Das heißt, du bist da langgegangen und 2%, 4%, 10%, keine Ahnung, hast du liegen gelassen oder stehen gelassen. Oder die Weinerbe, die Weintrauben sind runtergefallen, die durftest du nicht aufheben. An sich war das noch gut. Du hast gerade gesehen, wie der Apfel runtergefallen ist und sagst, damit könnt ihr noch einen guten Saft machen. Nein, das gehörte dem Herrn. Du musstest es liegen lassen für andere, die dann kommen. Das heißt, auch in deiner Ernte hast du gewisse Dinge stehen gelassen oder liegen gelassen, die nicht zu deinem Ertrag dazu genommen. Also hast du quasi auch wiederum ein bisschen weniger quasi geerntet, ein bisschen weniger mit aufgesammelt. Es war für die Armen. Zusätzlich gab es noch die Tempelsteuer, der siebenjährliche Sabbat, wo man kein Feld bebauen durfte. Das heißt, du musst das halt so kalkulieren, dieses eine Feld, 6 Jahre durftest du Ertrag davon haben. Beim 7. Jahr wusstest du, okay, das Ding gibt mir kein Geld, das spuckt kein Geld aus, weil jedes 7. Jahr muss das Ding brach liegen. Auch das gehörte ja dazu. Also wenn man das jetzt so mal grob über den Daumen schätzt, haben die Israeliten weit über 25% ihres Einkommens gespendet oder dem Herrn abgegeben. Und das war vorgeschrieben. Das war dem Herrn heilig. Das gehörte ihm. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann hast du dich am Herrn beraubt. Also wir sind ein bisschen mehr als 10%. Also wenn dir jemand sagt, du sollst 10% spenden, weil es die Bibel lehrt, dann hat er viel unterschlagen. Weil die Bibel lehrt, beziehungsweise das Alte Testament lehrt um einiges mehr. Im Alten Testament fordert Gott zusätzlich noch dazu, freiwillig und großzügig zu geben. Es waren Erstlingsopfer aus Dankbarkeit. Da wurde keine Menge vorgeschrieben, sondern es sollte aus freiwilligem Herzen kommen. Also der Israelit hat viel, viel mehr gespendet als nur den Zehnten und manchmal auch sogar über seinen Bedarf hinaus. Und auch das wird im Neuen Testament gelehrt. Zur Zeit Jesus gab es vorgeschriebene Abgabe, die Jesus nicht abschaffte. Jesus hat nicht gesagt, das mit dem Zehnten, das ist Altes Testament. Ich sage euch aber, spendet nur so viel. Jesus hat das nicht gemacht. Zusätzlich gab es ja noch die Steuern, weil zur Zeit Jesu lebten die Menschen unter der römischen Herrschaft und die Römer haben ihre Steuern eingefordert. Das heißt, der Israelit hatte seine Opfer zu geben, der ist in den Tempel gegangen, hat den Zehnten für die Leviten abgegeben, der hatte das Feld nicht ganz ab. Und danach kam noch der Römer, der sagte, und hier für deinen Ertrag hätte ich gerne auch Grunderwerbsteuer und Umsatzsteuer und Gewinnsteuer und was es nicht für alles Steuern auch heutzutage noch alles gibt, das war zur Zeit Jesu auch da. Ne? Der Römer hatte dann von ihm gefordert. Genau. Wie wir heute also Steuern zahlen, die der Staat von uns fordert, so haben es die es damals auch gehabt. Das schreibt uns die Bibel sogar vor, wir sollen der Regierung gehorsam sein, in Römer 13. Von daher dürfen wir keine Steuerhinterziehung machen. Das ist verboten. Das ist eindeutig Sünde gegen Gott, weil wir der Regierung Gehorsam leisten müssen. Der Levitendienst wurde dann abgeschafft mit dem Tod und Auferstehung Jesu. Das heißt, der Zehnte, der für die Leviten da war, den brauchte man ja nicht mehr geben, weil gab ja keine Leviten mehr oder sollte es die eigentlich nicht mehr geben. Aber die Abgaben oder die Aufgabe für Arme und Bedürftige zu geben, gilt immer noch. Und auch das wiederholt das Neue Testament. Aber die 10% oder der Zehnte, die man so kennt, das lehrt das Neue Testament nicht mehr so konkret, wie es im Alten Testament vorgeschrieben wird. Ich habe ja gesagt, Gott nicht zu geben, ist ein Raub. Und da lesen, lass uns mal Maleachi 3 lesen. Maleachi ist das Buch vor Matthäus. Bis Matthäus blättert, ein bisschen zurück. Dann seid ihr bei Maleachi 3. Lass uns mal die Verse 8 bis 10 lesen. Darf ein Mensch Gott berauben? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit die Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Hier sehen wir, das Volk Israel hat im Laufe der Zeit irgendwann mal aufgehört, den Zehnten zu geben. Vielleicht, weil der Tempel, die Stiftshütte abgerissen wurde oder der Tempel nicht mehr da war oder weil sie in Gefangenschaft geführt waren, weiß ich nicht, was der Hintergrund war. Jedenfalls, sie haben den Zehnten nicht mehr gegeben. Und was sagt Gott? Ihr beraubt mich. Es gehört mir, es ist heilig und ihr tut es nicht. Würdet ihr es geben, dann würdet ihr sehen, wie ich die Himmelstore aufmache, die Fenster und euch Segen gebe in Übermaß. Die Israeliten hatten das wahrscheinlich anders gesehen. So von wegen, warum sollen wir jetzt hier noch den Zehnten geben? Wir sind in Gefangenschaft und wir erleiden dies und das. Wir hören auf zu spenden. Und der Herr sagt, ihr beraubt mich und ihr tut euch selber weh. Ich habe schon mal die Aussage gehört, ich bin nicht einverstanden mit meiner Gemeinde, ich höre jetzt auf zu spenden. Das ist ein trauriger Satz. Damit tut man nicht der Gemeinde weh oder damit wischt man nicht der Ältestenschaft eine aus, zu sagen, komm, jetzt zeige ich es euch mal. Damit beraubt ihr viel mehr Gott und zeigt es nicht irgendjemandem. Und man beraubt sich selbst seinem Segen. Nicht zu spenden ist ein Raub an Gott. Und ich glaube, die Bibel ist ganz deutlich daran, dass wir Gott etwas geben sollen, dass wir Gott etwas abgeben sollen. Gott gehört ein Teil unseres Einkommens. Wir sind Gott etwas schuldig. Nicht, um ihn zu beweisen, wie toll wir sind oder was wir alles haben. Darum geht es nicht. Sondern ihn zu ehren, weil er uns versorgt. Alles gehört ihm. Wenn Gott will, dass du nicht mehr arbeiten kannst, dann kann das von jetzt auf gleich passieren. Dann bist du arbeitsunfähig und dann kannst du nicht Gott sagen, ja, irgendwie, wenn Gott es will, dann kann er in dein Leben eingreifen. Es ist alles Gnade und alles, was wir haben, gehört ihm. Und er gibt es uns, damit wir es verwalten sollen. Ich finde das immer so interessant oder so schön zu sehen, wie Jesus in den Gleichnissen das auch dann oft vergleicht. Ja, ist der König weggezogen und er hat seinen Knechten Dingen gegeben. Dem einen 5, dem anderen 2, dem anderen 1. Und was sollen sie machen? Sie sollen damit arbeiten. Wem gehört es? Es gehört immer noch dem Herrn. Der Herr gibt uns jeden Monat ein Gehalt, ein Lohn, ein Geldbetrag, wie auch immer. Wem gehört es? Es gehört dem Herrn. Und er fordert uns heraus, damit umzugehen, damit zu verwalten. Und dann lesen wir, und das ist etwas, wo es im Neuen Testament ganz deutlich wird, in 2. Korinther 9. Wie sollen wir spenden? 2. Korinther 9, die Verse 6 und 7. Und gerade der Vers 6 ist sehr wichtig. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Zu geben ist etwas, wo Segen hintersteht. Vor einiger Zeit hatte ich mal so ein Kurzvideo gesehen von einer Werbung von einem Typen, der Leuten beibringen will, mit Aktien zu handeln. Und unter anderem, sein Konzept war, dass man 10% spendet. Da dachte ich, Mensch, das muss ein Christ sein. Ne? Habe ich den mal gegoogelt, so ein bisschen mich mal recherchiert. Das war kein Christ. Der hat mit Gott überhaupt nichts zu tun, sagt er auch selber. Aber er sagt, diese Mentalität des Gebens macht etwas mit deinem Umgang mit Geld. Und deswegen ermutigt er seine Teilnehmer, 10% zu spenden. Fand ich irgendwie interessant, auch wenn es überhaupt gar keinen christlichen Hintergrund hat. Also zu geben ist etwas Göttliches. Lasst uns gerne geben, lasst uns mehr geben und vor allem lasst uns freiwillig geben. Das Volk Israel hatte Vorgaben gehabt, da kamen die nicht drum rum. Die konnten sich das nicht aussuchen, sondern das war festgeschrieben. Heutzutage haben wir die Freiwilligkeit. Der Herr sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Du lebst in Gnade, du lebst durch meine Versorgung und ich liebe es, wenn du es gerne gibst, wenn du freiwillig gibst, wenn du nicht mit Verdruss oder nicht mit aus Zwang, sondern fröhlich gibst. Und das ist die Herausforderung, die wir heute haben, wenn es um Spenden geht. Freiwillig zu geben, aus vollem und gutem Herzen zu geben. Wenn du es noch nicht gelernt hast zu geben, wenn du sagst, irgendwie das mit dem Geben das oder mit dem Spenden, das funktioniert bei mir noch nicht so gut, dann fang mit dem Zehnten an. Das ist, glaube ich, ein guter Wert, mit dem man beginnen kann. Das ist ein guter Beginn, Gott zu geben. Und dann mit der Zeit kannst du mal vielleicht mal deine Finanzen überblicken und sagen, okay, Herr, wo beschenkst du mich so reich? Wo hast du deine Segenstüren geöffnet und mir Übermaß gegeben? Wo kann ich vielleicht mehr geben? Und dann werden es nicht mehr 10% sein, sondern vielleicht mehr. Und mit den Jahren wird es immer mehr. Und ich hörte mal von einem, der sagte, sein Ziel ist es, jedes Jahr 1% mehr zu geben. Da dachte ich mir, Mensch, das ist wirklich, der Gedanke finde ich gut, wo man sagt, ich will dem Herrn mehr geben. Ich will ihm gerne geben und vielleicht ist es mit 10% ein guter Beginn, mit dem man starten kann. Ich wollte gar nicht so lange machen, fällt mir gerade auf. Wieder zu spät geworden. Lasst uns den letzten Vers lesen aus 3. Mose 24. Das sind die Gebote, die der Herr dem Mose auf dem Berg Sinai an die Söhne Israels aufgetragen hat. Dieser Vers ist jetzt nicht in dem Kontext des Kapitels, sondern im Kontext des ganzen Buches zu lesen. Das ist so der Abschluss. Wir lesen, hier hat der Herr Mose Gebote gegeben an das ganze Volk, an dem Berg Sinai. In ganz 3. Mose ist das Volk kein Stück Meter weitergezogen. Ja, wir denken immer, die fünf Bücher Mose, die sind viel unterwegs und lange unterwegs. Das ganze 3. Buch Mose, da stehen die auf einem Fleck am Berg Sinai und empfangen die Gesetze vom Herrn. Wie lange die da jetzt gestanden oder gelagert haben, weiß ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht geschaut, aber sie lagerten an einer Stelle. Wenn wir weiterlesen in 4. Mose, würden wir sehen, da kommt wieder ein bisschen Leben rein, da werden noch ein paar andere Dinge geklärt, aber da werden wir jetzt erstmal nicht einsteigen. Aber so endet das 3. Buch Mose, ein Buch, wo der Herr sich dem Volk Israel zeigt, wo er sich erklärbar macht, wo er sagt, was ihm wichtig ist, was ihm heilig ist und wo er sich auch zu erkennen gibt. Ich glaube, aus dem 3. Buch Mose können wir vieles lernen, auch wenn es manchmal ein hartes Stück Brett ist, was man zu bohren hat. Aber wir sehen ganz viel von dem Wesen Gottes in 3. Mose. Und so hoffe ich, dass auch ihr etwas mitnehmen konntet, auch von dem Kapitel heute. Und dabei wünsche ich euch Gottes Segen.